Daniel, ich weiß gar nicht, ob du der Tee- oder Kaffeetyp bist. Ich wollte hier nämlich gerade aus der Kantine noch ein Getränk für unsere literarische Vorspeise mitbringen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich nehmen soll für dich.
Also, dass Katharina das nach 3 Jahren Eatreads Lieb noch nicht weiß, ich sag mal so, ihr werdet es in dieser Folge erfahren. Und ihr erfahrt außerdem, warum ich im Fitnessstudio geweint habe, wie man als Übersetzer Dialekte zum Beispiel aus dem Englischen ins Deutsche überträgt und warum Katharina und ich auf absehbare Zeit keinen Fuß mehr auf ein Segelschiff setzen werden. Und jetzt geht's los.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
So, Daniel.
Ja, wunderbar.
Auf jeden Fall habe ich dir hier das schöne Geschenk.
Mit einer Rose, sehr schön.
Ich fand, das passte. Hier ist noch eine kleine Zutat und dann hast du hier, weißt du, was das ist?
Es ist Gebäck und es ist ein dreieckiges Gebäck. Die sehen so ein bisschen aus, diese beiden Gebäckstücke, wie meine etwas verunglückten Vanillekipferl.
Entschuldigung.
Die haben so kleine braune Punkte. Ich nehme nicht an, dass das eine Backpanne ist, sondern das wird Zimt sein.
Nee, die braunen Punkte ist einfach goldbraun gebackener Teig.
Die literarische Vorspeise.
Es sind Scones.
Scones, ach ja.
Ich bin gespannt, wie sie schmecken. Ich habe auch noch keine probiert, aber ich habe für mich auch welche mitgebracht. Die Gefahr bei Scones ist immer, dass sie zu trocken sind. Aber ich habe sie extra heute Morgen gebacken, damit sie frisch sind. Denn wenn sie nicht mehr frisch sind, schmecken sie gar nicht.
Und jetzt hast du mir auch ein Messer hingelegt. Das heißt, ich darf jetzt schon zur Tat schreiten.
Du darfst schon zur Tat schreiten.
Und
warte, ich gebe dir noch... Du hattest ja Kaffee bestellt.
Ja.
Du schneidest, ich gieße.
Ich habe schon geschnitten. Das ging schon mal sehr gut. Sie machen auch keinen sonderlich trockenen Eindruck. Jetzt kommt da wahrscheinlich selbstgemachte Erdbeermarmelade drauf.
Selbstverständlich.
Und jetzt, wie isst man die eigentlich? Muss man die wieder zuklappen? Nee, ne? So.
Nee, so machst du das sehr, sehr gut. Dafür, dass du es noch nie gemacht hast. Toll.
Sehr lecker.
Ja.
Ja, toll.
Guck mal, die sind nämlich aus diesem Backbuch von Marion Keyes, irische Autorin. Die hatte viele Bestseller in den 90er Jahren. Wir kommen ja später auch nochmal auf einen davon zurück. Und die hat aber auch dieses Backbuch geschrieben.
Glück ist backbar.
Genau, so heißt das in der deutschen Ausgabe. Und dieses Backbuch wird nämlich später noch eine Rolle spielen hier bei uns in dieser Folge. Wir sprechen nämlich dann ja mit der Übersetzerin. Das weißt du ja, aber du wusstest nicht, dass sie dieses Backbuch übersetzt hat.
Unglaublich, aber mein Backbuch übersetzt, ich hätte jetzt nie gedacht, ich hätte jetzt nicht den Übersetzerberuf mit einem Backbuch in Verbindung gebracht.
So ein Backbuch ist vor allem auch eine besondere Herausforderung, glaube ich, weil immer wenn ich englische oder amerikanische Rezepte backe, dann stehen da so Mengenangaben drin, eine Tasse
Unzen
oder sowas. Und dann muss ich immer so einen Übersetzungsrechner im Internet aktivieren. Also ich glaube, das ist gar nicht so leicht.
Und wir wissen ja, wo solche mathematischen Eskapaden bei dir enden können.
Aber ja, richtig. Das ist ein Risiko.
Marion Keyes, die sieht so ein bisschen aus wie Doris Day in den 50s, bloß mit dunklen Haaren. Also wenn alle Rezepte so sind wie die Scones, Daumen hoch.
Ich habe bis jetzt auch nur das eine ausprobiert, weil ich davon schon sehr viel gehört hatte. Und ich werde jetzt auch mal probieren, während du unseren Bestseller, da würdest du wohl den Leuten erzählen, was darin passiert. Und währenddessen könnte ich kurz hier auch mal so einen Scone probieren.
Die Bestseller-Challenge.
Ja, gestärkt gehen wir an die Arbeit. Wir, das sind Daniel Kaiser und
Katharina Marenholz.
Wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir lieben es zu lesen, wir lieben es zu essen und wir lieben es auch zu schlafen. Und jetzt geht
ich
es
nicht
ums
so.
Was? Lesen?
Schlafen? Mag ich nicht so gerne.
Ach, papalapap. Wir lesen jetzt aber, oder wir haben gelesen nämlich für unsere Bestseller-Challenge ein Buch aus Norwegen haben wir gezogen, von der Bestsellerliste der Independent-Verlage. Das Haus über dem Fjord von Christine Waller. Und Katharina, ich traue mich fast nicht zu fragen, das Ding hat ja einen Prolog.
Ja.
Eine Seite. Hast du den gelesen?
Ich muss kurz nachgucken. Warte mal eben. Eine Seite Prolog, habe ich den gelesen? Nö.
Es ist, dann kann ich dir jetzt sagen, es ist eine kleine Einführung in die Geologie. Es geht um Quickton.
Hab ich nichts
verpasst. Na doch. Das
ja,
ist sozusagen der Schlüssel für das ganze Buch.
Ja, ich weiß. Mir fällt es wieder ein, ich habe es hinterher gelesen.
Ja,
ich weiß, warum es da steht.
Quickton. Es gibt in Norwegen Gelände, die tun so, als seien sie wahnsinnig belastbar. Und die Leute bauen Häuser drauf seit Jahrtausenden. Aber die sind so in der Eiszeit entstanden, dass sie wie ein Kartenhaus sind und bei geringster Belastung sich in Bewegung setzen können und einfallen können. Und da ahnt man schon, wo die Reise hingeht, von Seite 1 an. Wir lesen von einem scheinbaren Familienidyll in Norwegen. Vater, Mutter, drei Kinder. Der Vater ist so ein hohes Tier bei einem Metallkonzern. Die Familie ist eines Tages zu einer Party eingeladen in den 80ern. Die Tochter ist aber zickig, will kein Kleid tragen. Und da bleiben Mutter und Tochter zu Hause. Und dann Vater und Söhne fahren zur Party und plötzlich rutscht die Erde weg in diesem norwegischen Ort. Ein Erdrutsch. Das gab es ja wirklich vor 3 Jahren. Da rutschten Häuser, findet man im Internet, da rutsche so ein halbes Dorf ins Meer. Einfach so. Und das passiert in diesem Buch. Und das Buch, das handelt davon, wie eine Familie das erlebt. Die beiden Söhne sind tot, der Vater ist verschollen und Elin, die Tochter, erzählt, wie sie das erlebt. Und das beginnt als Buch übers Erwachsenwerden mit so einem Unglück in der Biografie. So weit, so okayisch, sag ich mal. Nach Jahren kommt Elin als Erwachsene zurück. Die Mutter ist gerade gestorben und sie will den Nachlass regeln und findet dann Ungereimtheiten. Schatten auf alten Fotos. Irgendwas stimmt da nicht. Mit wem waren die Eltern denn da gemeinsam im Urlaub? Und sie macht sich auf die Suche nach der Familiengeschichte und deckt spektakuläre Familiengeheimnisse auf. Und das Buch, finde ich, nimmt nochmal richtig an Fahrt auf. Plötzlich wackelt alles, wie bei dem Quickton. Ich fand schon, das war eine Überraschung, wie das da in der zweiten Hälfte abging, oder?
Der Quickton als Metapher. Ich hätte es mir denken können, dass du dir hier so eine Metapher rauskristallisierst. Also mir ging es mit dem Buch so, es fing sehr gut an. Ich habe da sehr gerne angefangen zu lesen, auch ohne Prolog. In der Mitte hatte ich so einen Hänger. Ich dachte so, Mensch, wann passiert denn jetzt hier endlich mal was? Und dann im zweiten Drittel fand ich es wieder richtig gut. Also erstmal diese Geschichte, dass das dann so krimiartig wurde. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Sache mit der Zeitschrift. Also sie arbeitet ja bei einer Zeitschrift, ist sozusagen Chefredakteurin geworden, ein bisschen wider Willen, weil ihre Chefin schwanger geworden ist. Und am Anfang hat mir das gefehlt. Da dachte ich so, Mensch, die ist in so einer Situation. Da wird die plötzlich Chefredakteurin. Das wird gar nicht mehr erwähnt. Und es kam aber dann im letzten Drittel sehr viel. Und ich finde es sehr gut beschrieben, wie das ist, in so einer Rolle zu sein, wo sie sich ja so unwohl gefühlt hat, weil sie sich ja irgendwie käuflich fühlte von diesen Modelabels, die dann Parfümproben schenken und Klamotten schenken und sie zur Modenschau nach Paris einladen, das Hotel bezahlen, das Essen bezahlen, Taschengeld geben. Also ehrlich, ich habe kurz überlegt, vielleicht sollte ich in so eine Modezeitschrift wechseln. Da bist du in so einem Mega-Hotel und dann geben die dir auch noch Taschengeld, damit du dir das Essen aufs Zimmer bestellen kannst.
Also sie fremdelt immerhin damit, dass sie käuflich ist. Katharina, dieses Fremdeln nehme ich jetzt gerade bei dir nicht so wahr.
Nein, aber
sie fremdelt
schon
mit der Situation, dass sie über Chanel-Kostüme schreibt, die sich niemals im Leben eigentlich leisten könnte.
Genau, und dass sie und auch so, das fand ich wirklich gut beschrieben, auch dass, als sie bei dieser Modenschau da gesessen haben und sie geschrieben hat, die alle versuchen, sich irgendwie so zu kleiden, dass es doch ein bisschen zu dem passt, was da auf dem Laufsteg abgeht, was sich aber ja niemand leisten kann. Also das hat mir sehr gut gefallen, dieser Part. Und natürlich diese Geschichte, über die wir hier ja nicht, aus Spoilergründen, nicht weiter reden können. Dieser Krimi und dieses Familiengeheimnis, was dann da so immer mehr Raum bekam. Also insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Bestseller.
Ich auch. Es geht ja um ein eher unspektakuläres Leben. Sie hat ja eigentlich wirklich einen coolen Job, wie du sagst. Aber im Gespräch mit anderen, als sie zurückkommt nach Norwegen, da stapelt sie eher tief und sagt, ach, das ist doch auch nur ein Job. Und ich schreibe doch auch nur, das ist ja keine große Literatur, die ich da mache. Ich schreibe ja keine Leitartikel in dem Sinne. Aber man spürt von der ersten Seite, von den ersten Begegnungen der Familie, dass dieses unspektakuläre Familienleben, diese heile Welt, Risse bekommt. Das sind so kleine Nuancen, wenn sie sich daran erinnert, dass kurz vor dem Unglück der Vater mit der Mutter irgendwas flüstert. Der Vater flüstert der Mutter was ins Ohr. Da bekommt man mit, da ist irgendwas, da gibt es mehr zu erzählen. Da wird was verschwiegen. Und das, was wir für so eine Vorzeigefamilie Vater, Mutter, Kind halten, das ist viel komplizierter, viel filigraner, das ist viel anfälliger. Und dann rutscht ja wirklich im Laufe des Buches das ganze Leben weg. Also das wird wirklich so eine riesengroße Geologie Metapher.
Ja, das Quickton. Ganze, meinst du schon. Ihr Leben?
Ihr Leben natürlich.
Das Ganze nicht. Also es setzt das sich neu zusammen, würde ich sagen.
Also wir wollen ja nicht zu viel verraten.
Nee.
Aber es ist ja am Ende nicht so, wie sie dachte, dass es sei.
Naja, ja, also ein paar Sachen schon.
Ich fand schon, auch der Twist am Ende ist fast ein bisschen zu spektakulär für die Dicke des Buches. Also die Geschichte, die dann erzählt wird, es ist so bitter, dass wir es nicht verraten
dürfen. Ja, es ist sehr schlimm, dass wir es nicht verraten. Aber wie gesagt, es wird ja auch noch so viel miterzählt und es ist einfach richtig gut geschrieben. Es ist eine tolle Geschichte. Ja. Man kann das gut lesen und es ist aber trotzdem weit entfernt von Trash oder so.
Eine Einschränkung auch, man denkt, wenn du sagst so Trash, dass es so ein Feelgood-Buch ist, Das Haus über dem Fjord.
Ja.
Der Titel, das klingt dann nach so einem Wolldeckenbuch nach Familiensage am Sonntagabend im ZDF. Und im Norwegischen heißt das Buch...
Ich hab's auch recherchiert.
Out of God Blaw, Out of the Blue, also aus heiterem Himmel.
Ja, und das passt doch auch nach.
Ja, natürlich, weil ich dachte, komisch. Also ich dachte, der Titel korrespondiert nicht mit der Wucht des Buches.
Ja, dachte ich auch.
Und ich finde, aus heiterem Himmel so, das trifft das Buch den Kern viel besser. Ich sag mal, der Mare Verlag wird seinen Grund gehabt haben. Aber ich habe wirklich, muss noch mal auf, noch ein letztes Mal auf die Geologie-Metapher zurückkommen. Doch, dieser Quickton-Moment, den hatte ich auch, weil ich schon reflektiert habe, das ist mir beim Lesen schon so gegangen, jede Familie hat auch Geheimnisse, weil die Eltern und Großeltern erzählen ja nicht immer alles komplett. Und ich finde schon, es gibt den Moment, in dem man sich fragt, ich habe mich das jedenfalls gefragt, wie viel Quickton ist da unter meinen Füßen, unter meiner Familiengeschichte?
Lustig.
Wie filigran ist sozusagen das Gefüge, dass ich Familie
habe? Habe ich mich auch gefragt.
Siehste.
Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte es gar nicht wissen.
Ja.
Weißt du? Also...
Also es gibt ein Recht auf Geheimnisse, es gibt Recht auf den eigenen Kontext, den nicht alle wissen müssen. Das glaube ich auch.
Das Haus über dem Fjord von Christine Waller, übersetzt von Gabriele Hefs.
320 Seiten, bei Mare erschienen, einem Independent-Buchverlag aus Hamburg, 24 Euro.
Wem schenken wir das? Allen.
Allen, die Interesse haben an Familie, an Familiengeschichten, an genau diesem Thema. Wer sind eigentlich meine Eltern? So ganz grob gesagt.
Ich finde, man kann das fast allen schenken.
Das ist ja sehr global.
Ja. Also. Naja, es gibt selten Bücher, wo ich, also es gibt oft Bücher, die so, ah nee, weiß ich nicht, ob ich den schenken kann. Aber hier habe ich ein gutes Gefühl. Mhm. Nimm noch einen Scone.
Ja, ich habe doch hier noch einen.
Ach, du hast
noch einen.
Sehr gut.
Soll ich die Marmelade noch? Die Marmelade hätte ich auch.
Ich finde eigentlich auch, dass die ganz gut sind.
Die sind nicht trocken geworden. Sie haben genau die richtige Konsistenz, möchte ich sagen. Sie dürfen ja auch nicht so klitschig sein. Also so, nein, das ist genau richtig.
Im Rezept steht, man kann die auch mit Käse essen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Wäre vielleicht was für dich. Du magst doch so.
Ich mag gerne Käse, aber ich weiß nicht genau, ob diese Kombi mich jetzt irgendwie begeistern würde.
Du kannst ja mal einen mitnehmen und zu Hause.
Und die Marmelade hast du auch selbst gemacht.
Ja, ich mache leidenschaftlich gerne Marmelade, obwohl ich ganz selten welche esse. Da müssen wir vielleicht euch schon mal drauf vorbereiten. Wir haben heute viele Bücher. Wir haben heute 4 plus 1 Buch. Wir haben heute 5 Bücher.
5 Bücher.
Könnte ich auch direkt sagen. Wir haben heute 5 Bücher. Und das Lustige ist, deswegen hänge ich bei 4. Das Lustige ist, dass wir festgestellt haben, während wir uns so durch diese Bücher gelesen haben für die Folge, dass alle, bis auf den All-Time-Favorite, dass alle diese 4 Bücher, die wir jetzt hier vorstellen, irgendwie zusammenhängen.
Ja.
Oder? Du hast es zuerst mir geschrieben. Was hattest du nochmal geschrieben? Das hängt ja zusammen.
Das hängt zusammen. Die haben ja ähnliche Themen, die haben ähnliche Ideen. Und das fand ich schon ganz, ganz irre, dass ähnliche Geschichten erzählt werden.
Genau, und dann habe ich erst das nächste gelesen, also das letzte von denen. Und dachte so, wow, das hängt ja auch noch damit zusammen. Habe ich dir wiederum eine begeisterte Nachricht geschickt. Ich das immer so toll finde, wenn man was liest, was so irgendwie zusammenhängt.
Es hängt, soweit können wir zum Beispiel, es geht um verschollene Menschen. Das kann man ja verraten.
Ja, also es hängen mehrere Bücher auf unterschiedliche Weise zusammen, würde ich sagen, oder?
So auch das nächste. Das heißt In blau kalter Tiefe von Christina Hoff.
Genau, und da haben wir schon den ersten Zusammenhang. Es spielt auch mehr oder weniger in und bei Skandinavien.
Mhm.
Ist ja auch schon mal eine Connection. Es geht um 2 Paare, Caroline und Andreas. Er ist Anwalt, sie ist Chefredakteurin einer Modezeitschrift.
Hallo.
Auch das hängt zusammen.
Und Andreas ist nicht irgendein so 0815-Anwalt, sondern Star-Anwalt. So fast mit mafiösen Zügen.
Mhm. Das 2. Paar ist Tanja und Daniel. Sie ist Altenpflegerin. Er ist auch Anwalt. Und zwar ein junger, aufstrebender Kollege von Andreas. Mhm. Der soll Partner werden in der Kanzlei. Und die beiden, Tanja und Daniel, sind natürlich deutlich jünger als Caroline und Andreas. Und Andreas hat dieses Kollegenpärchen auf einen Segelturn eingeladen in die schwedischen Schären. Es ist so ein bisschen Incentive und ein bisschen Assessment Center für Daniel, habe ich so das Gefühl. Also einerseits ist es so eine Nettigkeitsgeste, andererseits soll er sich natürlich auch schon so ein bisschen beweisen und nochmal gucken, ob er denn wirklich als Partner taugt. Dann gibt es noch einen 5. in diesem Team, und zwar den Skipper Erik. Das ist so ein geheimnisvoller, bisschen schroffer, aber durchaus attraktiver Typ. Dann geht dieser Segelturn los. Alle sind so ein bisschen befangen, aber eigentlich auch gut gelaunt. Das Wetter ist super, das Essen ist sehr exquisit. Aber es dauert nicht lange, geht es natürlich los mit den Konflikten. Erstmal zwischen Andreas und Caroline. Die Ehe ist nicht so super. Es gab da so einen gesundheitlichen Vorfall und jede Menge Groll. Caroline verhält sich ziemlich abweisend und ist immer mehr von Skipper Erik fasziniert.
Der geheimnisvolle Skipper, der so schweigsam ist.
Genau. Und Andreas merkt das natürlich und rächt sich dann, indem er sich sehr unangenehm an Tanja ranmacht, die völlig überfordert von dieser Situation ist, genauso wie Daniel. Und beide wissen irgendwie gar nicht, wie sie sich jetzt da verhalten sollen, in dieser Konstellation vor allem. Und dann kommt ein Sturm auf. Thema Prolog. Das erste Kapitel ist ein getarnter Prolog.
Ja.
Ist ja
so. Du bist
so
reingefallen, hast es gelesen.
Ich bin drauf reingefallen. Es verrät eigentlich für meinen Geschmack ein bisschen zu viel.
Ja, finde ich auch.
Aber dieses erste Kapitel, aka Prolog, baut auch Spannung auf. Also das hat bei mir schon noch dafür gesorgt, dass ich das auch wirklich wissen wollte, wie es zu dieser Situation in dem Prolog kommt.
Also ich ahnte schon nach dem Prolog, wohin die Reise, die Segelreise, die Seereise hingeht. Ich sag mal, nach dieser Segelreise habe ich erstmal keinen Segelturn geplant.
Ich auch nicht.
Das ist ein Urlaub aus der Hölle.
Absolut.
Sie sagt zwar im Nachwort, das ist ganz anders, Segeln ist super.
Ja,
ich glaube
genau.
Das nicht mehr so richtig. Und ich glaube das alles, dass dieser Staranwalt Andreas auf dicke Büchs machen und einen Nachwuchsanwalt auf die Probe stellen will. Caroline ihre Ehe retten will. Daniel will seinen Chef beeindrucken. Und diese verunsicherte arme Tanja, die ja aus einem anderen Kontext kommt. Sie ist Altenpflegerin, sie hat andere Themen. Sie ist aber so in Daniel unsterblich verliebt. Die will eigentlich nur halbwegs heil da rauskommen. Und ich glaube, dieses Alpha-Macho-Gehabe von diesem Andreas, das gibt es doch wirklich, diese Leute.
Ja.
So Alpha-Tiere und
auch.
Dann Daniel, die noch Beta-Männer, die auch nach oben wollen. Ich glaube da jedes Wort. Und ich fand die Stimmung auf diesem Schiff, ist ein Albtraum, von Anfang
Absolut.
An beklemmend, wie sie da ankommen. Und Christina Hoff beschreibt das so sehr dicht. Allein die Frage, wer bekommt welche Kabine, weil die eine so ein bisschen größer ist. Das ist ein Psychokammerspiel unter Deck. Das ist schon spannend, wie sich die Spannung immer wieder im Kleinen entlädt, in Wut, in Sex. Haben die Sex bei offenem oder bei geschlossenem Fenster. Und dann kommt eben der Sturm und man spürt, alles kann passieren. Alles kann passieren.
Erdrutsch.
Und manche waren ja enttäuscht von unserem Fanclub, habe ich gelesen, da waren manche enttäuscht, dass es nicht spektakulär genug war. So groß ist die Erwartungshaltung, was die Spannung unter Deck in diesem Sturm angeht. Ich fand das spannend genug. Ich sag mal, das ist ja kein Segeldrama in dem Sinne, eine maritime Geschichte, sondern das ist ja ein Psychodrama. Und etwas kann ich spoilern, in blaukalter Tiefe, das ist ja nicht das Ostseewasser, sondern das ist der Skipper. Das kann man sagen, weil es schon auf Seite 35 kommt, die von Erik, von diesem Typen, in den sich Caroline so ein bisschen verschießt. Seine Augen sind nämlich blau und kalt. Ein kaltes, dunkles Blau. Und in dieser Tiefe seiner Augen steckt nämlich der eigentliche Plot. Caroline auf der Suche nach dem eigentlichen, nach dem gelungenen Leben. Und darum, also finde ich, dreht sich auch dieser Psychothriller.
Also ich glaube, ich rufe mal deinen Deutschlehrer an. Du hattest bestimmt immer eine Eins in Interpretation. Das ist ja mega. Also... Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich dachte natürlich, in blaukalter Tiefe ist das Wasser, aber gut. Ich hatte auch gute Noten in Deutsch. Egal, was wollte ich eigentlich
aber
sagen?
Aber steht doch da, Seite 35,
ja,
hatte ich gleich gedacht, blau und kalt. Das
zack,
kann doch kein
gleich,
Zufall sein.
Er hast gleich ein Eselsohr gemacht in die Seite, ne? Ich fand's auch nicht. Ich wollte nur einmal kurz erklären für die Hörerinnen und Hörer, die da nicht so tief drin sind. Der Fanclub bei Instagram, die haben dieses Buch zusammengelesen. Also das wird dann immer in Abschnitte geteilt. In diesmal waren es 3 Abschnitte. Und nach jedem Abschnitt stoppt man und wartet, bis alle anderen soweit sind. Und dann wird da in den Kommentaren drüber diskutiert. Und das ist immer super spannend, finde ich, was die anderen dazu schreiben. Und in diesem Fall war sogar die Autorin Christina Hauff involviert, die dann auch so Fragen beantwortet hat. Das fand ich echt interessant. Kann man natürlich immer noch nachlesen. Und tatsächlich, die meisten waren begeistert von dem Buch. Geschrieben so gut beobachtete Figuren, total spannend, tolle Atmosphäre und auch, dass sie den Roman gar nicht aus der Hand legen konnten und dann halt warten, bis der nächste Abschnitt dran ist.
Es ist wirklich spannend geschrieben. Ja. Aber es gab auch Stimmen, die so ganz lose Enden beklagen. Also was ist da zum Beispiel plötzlich in Rechtsstreit eine Rolle?
Ja.
Die sind da auf der Ostsee gefangen und ihr wichtigster Mandant, der wichtigste Klient, sieht sich mit einer Hausdurchsuchung konfrontiert. Und irgendwie geht das tatsächlich irgendwie auch nicht so richtig, wird das am Ende nicht so richtig erklärt. erklärt oder ich habe es überlesen. Birgit zum Beispiel schreibt, sie fand es banal und zu viele Fragen bleiben unbeantwortet. Und viele schreiben, segeln gehen will ich erstmal nicht.
Ja, ich auch nicht. Und vor allen Dingen, wirklich, ich könnte mir, also ich weiß gar nicht, ob ich so einen Trip zugesagt hätte. Aber klar, das ist natürlich schwierig, wenn du so Daniel und Tanja bist und der Chef lädt ein. Was macht man dann?
Dann sagt man dann
kann
so,
man natürlich
nein,
nicht,
danke.
Nein, können wir genau. Natürlich nicht machen.
Wir fahren lieber nach Clausthal-Zellerfeld. Nein, natürlich. Das ist ja auch eine Ehre. Also ich kann dieses Setting, ich verstehe das total. Ich glaube, dieses Setting gibt es auch immer wieder. Das ist real life. Ich glaube
meinst du? Ja. Auf jeden Fall. Ich habe auch gedacht, also segeln, selbst mit netten Leuten, die nicht irgendwie die Hälfte ihres verkorksten Lebens mit sich rumschleppen, muss das furchtbar sein, in so einer Enge da eingesperrt zu sein und du kannst nicht weg. Ja, aber Christina Hauff hat sie auch nochmal in den Kommentaren da geschrieben, sie ist eine passionierte Seglerin und plant auch wieder einen längeren Turn im Sommer und will auch ein befreundetes Paar offenbar mitnehmen. Also okay. Schönes Buch für Segler auf jeden Fall.
Für Menschen, die Spannung mögen. Die Spannung wird wirklich von Anfang bis Ende aufrechterhalten. Beziehungsweise am Anfang, wie gesagt, der Prolog verrät vielleicht einen Tick zu viel. Da, auf den hätte man möglicherweise auch verzichten können.
Ja. Interessante Töne von Daniel.
Ja, genau.
Also Zusammenhänge zum Fjord hier sehr deutlich schon, auch ohne Spoiler, deutlich geworden, glaube ich. Jetzt bin ich gespannt auf die Zusammenhänge zum nächsten Buch, für die auch rausarbeiten können. Das ist dann das dritte Buch.
Das dritte
Leute,
Buch.
Ihr müsst tapfer sein. Wir haben noch zwei Bücher vor dem Interview. Aber alle Titel stehen in den Shownotes, also man muss nicht mitschreiben.
Ich habe ein Buch mitgebracht, das ich unbedingt mitbringen wollte. Es heißt Der heutige Tag und ist von Helga Schubert. Das ist das neue Buch von Helga Schubert. Wir hatten ja hier Vom Aufstehen vor einiger Zeit als Bestseller. Und das Buch hat mich damals so beglückt. Ich habe es oft verschenkt, wirklich seitdem. Und da habe ich mir sofort das neue besorgt. Der heutige Tag, Stundenbuch der Liebe. Und das ging mir richtig nah, von der ersten Seite. Helga Schubert beschreibt, wie sie ihren schwer kranken Mann pflegt, seit Jahren, seit 15 Jahren. Und sie beschreibt das mit so einer klaren, mit einer schnörkellosen Sprache, ganz emotional. Alles Wichtige ist in kurzen Sätzen gesagt. Das ist ja Literatur, es ist ja kein Sachbuch und auch keine Autobiografie. Es ist so autofiktional. Und sie nennt ihren Mann nicht bei seinem Namen, sondern bei einem Kunstnamen, Der, den ich liebe. Und ich habe das Buch gelesen und ich saß im Fitnessstudio in Rothenburgsort auf dem Trimrad, der Laden voller Testosteron und ich sitze auf dem Rad und lese und muss weinen.
Oh nein!
Weil es mich so angerührt hat, weil es auch so einen Resonanzraum schafft für das, was ich sozusagen jetzt erlebe in der Liebe. Das ist ja eine ganz andere Dimension von Liebe, wenn ich einen Menschen, den ich mein ganzes Leben lang über Jahrzehnte liebe, wenn ich ihn pflegen muss. Und man ist ganz nah dran, von der ersten Seite. Sie beschreibt einen Tag, es geht los. Jede Sekunde mit dir ist ein Diamant, sagt der denn zu mir und umarmt mich, als ich morgens in sein Zimmer an sein Pflegebett komme. Wir sind seit 58 Jahren zusammen, zwei alte Liebesleute. Und sie beschreibt dann, wie sie ihm Frühstück macht, wie sie seinen Blasenkatheter prüft. Und dann steht da, sie guckt, ist die Windel nass? Ich liebe ihn sehr. Diese beiden Sätze hintereinander. Um das Zusammendenken dieser beiden Sätze, finde ich, geht es. Und das ist so wunderbar beschrieben und da geht einem das Herz auf. Das ist keine heile Welt, da wird nichts weggelächelt, da wird nichts romantisiert. Sie schreibt wirklich, wie hart es ist, wenn er nachts schreit, wenn er Albträume hat, wenn sie gar nicht rauskommen, weil er ans Bett gefesselt ist. Aber es ist auf eine Art tröstlich und mutmachend, wie sie von dieser Liebe schreibt.
Mhm. Mich, ach Gott, es berührt mich eigentlich jetzt so, wie du es so erzählst, berührt mich sehr. Ich habe das nicht so gern gelesen. Ich sehe das, was du beschrieben hast. Mir war das zu persönlich und das war mir unangenehm. Mhm. Ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, der arme Mann. Jetzt wissen alle Leute, die das Buch lesen, so persönliche Sachen. Ich fand das unangenehm. Mhm. Und ich kann da keinen Trost draus ziehen. Mhm. Mich erschreckt das. Also die Vorstellung, überhaupt die ganze Vorstellung, irgendwie so alt zu sein und dann da zu liegen, das finde ich schrecklich. Und das tröstet mich auch nicht, wenn das hier so beschrieben ist. Finde ich interessant, dass dass man da so unterschiedlich drauf reagiert.
Es ist ja nicht nur die Schilderung der eigenen Biografie, es ist ja autofiktional wie Annie Arnaud und mit der kann ich ja nicht so viel anfangen. Hier ist das tatsächlich anders. Es gibt, das hat ja literarische, es gibt diese eine Szene, sie findet dieses Champignonglas und macht es auf. Und weil es als Champignonglas etikettiert ist. Und dann macht sie es auf und dann duftet es ganz anders. Das ist Quittengelee. Das hat jemand da in so ein Champignonglas reingetan, hat es aber nicht umetikettiert und hat da so ein komisches Stoffding mit so einem Benzel oben
hier,
rum gemacht.
So wie ich.
So wie du,
so ein
ja,
schön,
genau, genau.
Liebevolles Erdbeermarmeladeschild.
Ja, genau. Also, das Glas ist falsch etikettiert und es ist in Wahrheit Quittengelee. Und davon erzählt das Buch, also wenn es um den anstrengenden Alltag geht, dass man keine Pflegekraft bekommt, wenn es um Blasenkatheter geht, um diese 25 Tabletten, die der Mann jeden Tag bekommt. Muss. Die Zärtlichkeit und Freundlichkeit miteinander, das ist der Duft von Quittengelee. Das heißt, man macht etwas auf und dann entdeckt man aber, weil man eine andere Erwartung hat. Man hat eine andere Erwartung an das Leben. Und,
du meinst, die Metapher ist, das Leben ist Quittengelee?
Letztlich
oder
ist es
Champignons.
Champignons, also es sieht aus wie, es ist als Champignon etikettiert und dann steckt aber zwischen den Tabletten stecken Berührung, stecken Zärtlichkeiten, stecken glückliche Momente. Und ich, wenn die Ärzte ihr sagen, lassen Sie ihn doch sterben, quälen Sie ihn nicht weiter, geben Sie ihn auf und sie pflegt und sie liebt. Und dann muss ich ganz ehrlich, so stelle ich mir auch ein christliches Menschenbild vor. Und das ist so anrührend und so stark. Die Liebe, die man jetzt in leidlich jungen Jahren erlebt, die im Kern diese Geschichte auch in sich trägt. Sie beschreiben ja auch, wie sie sich kennenlernen. Mhm. In der DDR, er war ihr Professor. Wie sie danach die Stasi-Akte lesen und stellen fest, die Stasi sie hat versucht, die beiden gegeneinander auch aufzubringen und sie sind sich treu geblieben. Und das ist wirklich ein ganz tolles, ein Stundenbuch der Liebe. Es wirklich wird jede Stunde, das ist ein dünnes Buch, aber es wird jede Stunde erzählt, nämlich die Mühen der Ebene, der Alltag, die Champignons. Und dann macht man auf und ich finde, der Duft von Quittengelee steckt zwischen den Zeilen in diesem Buch. Also ich fand es auch sehr tröstlich.
Ja, komisch. Also mich hat das nicht getröstet, mich hat das eher noch mehr verstört im Blick auf, was ist in, keine Ahnung, 30, 40 Jahren. Aber ich gebe dir recht, das ist toll geschrieben. Also man kann das sehr gut lesen und es ist sehr beeindruckende Sätze. Also die hallen auch nach. Ja. Das durchaus auch bei mir. Ja. Also das ist auch so ein Buch, was einen möglicherweise anders zurücklässt, als man angefangen hat.
Und das Verbindende mit den anderen Büchern ist, und das können wir nicht ganz doll verraten, weil das, weil wir dann zu viel von den anderen Büchern verraten würden. Ja. Es geht um Pflege. Pflege von kranken Angehörigen.
Genau, wir haben ein riesiges Spoilerproblem mit dieser Folge.
Ja, in diesem Fall. Wir wollten so viel verraten, aber es geht einfach nicht. Lest diese Bücher trotzdem.
Und schreibt uns, was das Verbindende ist. Mal sehen, ob alle alles rausfinden.
Der heutige Tag von Helga Schubert ist bei DTV erschienen, hat 272 Seiten und kostet 24 Euro.
Möchtest du nicht noch etwas Kaffee nehmen? Den
habe ich Kaffee,
ja doch,
genau.
Wie gesagt, extra.
Extra,
extra
für
aus
mich?
Der Kantine für dich in einem Thermosbecher besorgt.
Und ist auch noch warm, wunderbar.
Ja, ich bin auch zufrieden mit meinen Scones. So, dann kommt das nächste verbindende Buch. Lichte Tage von Sarah Winman. Van Gogh Blumen, Sonnenblumen auf dem Cover. Und dann habe ich den Klappentext gelesen und der führt in die Irre. Ich dachte nämlich, nachdem ich den Klappentext gelesen habe, was mit Kunst und Südfrankreich, super, genau mein Buch. Ganz so ist es nicht dann tatsächlich.
Fast gar nicht.
Ja, also ich finde, dieser Klappentext passt nicht so richtig, aber als ich mir überlegt habe, wie ich jetzt allen Leuten klar mache, worum es in dem Buch geht, dann habe ich auch gemerkt, warum vielleicht der Klappentext so sehr nebulös ist, weil man einfach nicht so viel verraten kann. Mhm. Es ist sehr schwierig zu beschreiben, ohne zu viel zu verraten. Also ich versuch's mal. Alice und Michael, zwei Jungs, die sich als 12-Jährige kennenlernen und sich auf den ersten Blick mögen, werden dann ziemlich sofort Freunde. Und weiß ich schon nicht, ob ich das jetzt sagen darf, später auch mehr. Könnte ich das so andeuten?
Ja.
Okay. Freunde später auch mehr. Erst sind sie aber nur einfach zwei Jungs, die einiges aushalten müssen in ihrer jeweiligen Familie. Also Gewalt ist da ein Thema, Verlust. Dann spielt das Ganze in so einer tristen englischen Arbeiterrealität. Und die beiden finden aber trotzdem jeder auf seine Weise zu Kunst und Poesie und reisen dann irgendwann auch nach Südfrankreich. Das kommt schon vor. Das ist eigentlich eine super Freundschaft. Dann lernen sie eine Frau kennen. Alice ist mit der Frau zusammen, heiratet die und die sind auch tatsächlich auch zu dritt ein Team, bis ein schreckliches Unglück passiert. Unglück? Verbindung, ich sag's nur schon mal. Diese Plotbeschreibung klingt jetzt ein bisschen schwammig und banal, aber wie gesagt, ich würde sonst zu viel verraten. Ich kann dir mal kurz, bevor ich dich frage, wie es dir gefallen hat, das weiß ich nämlich noch gar nicht. Meine Gemütskurve bei dem Buch war wirklich so, ich war elektrisiert durch das Cover. Das ist auch so schön, das fühlt sich auch so schön an, das ist ja so griffelig. Und durch die Worte Oxford und Südfrankreich. Oh, super. Dann war ich in der ersten Hälfte.
Es bedarf nicht viel, um dich zu begeistern und zu neugierig zu machen.
Zumindest erstmal auf den ersten Blick, genau. Dann war ich in der ersten Hälfte echt enttäuscht, weil ich mich in so einem Depri-Buch aus dem Englischunterricht wähnte. Ich sag nur Alan Sillitoe. Ich fühlte mich wirklich wie, wir mussten mal lesen Saturday Night und Sunday Morning von Alan Sillitoe. Das fand ich fürchterlich. So deprimierend. Und ich bin dann nur dran geblieben, weil es so dünn ist und dachte, naja Gott, was soll's, ich lese es jetzt zu Ende. Und dann, ab der Mitte, war ich total begeistert.
Also es hat auch verschiedene Phasen, dieses Buch, ganz ähnlich wie das Haus über dem Fjord. Also es fängt ja ganz anders an, als es aufhört. Und es hat auch einen ganz ungeahnten Twist, der eine geheime Geschichte, möchte ich sagen,
total
erzählt. Und es beginnt ja so, ich dachte ganz oberflächlich, sie kauft auf so einer, bei so einer Kirchenauktion, bei so einem Kirchenbazar, kauft sie so ein Ölgemälde und ich habe immer gedacht, oh, das ist bestimmt echt, das ist bestimmt echt.
Auch.
Und dann werden sie Millionäre und alles wird gut. Aber es ist natürlich nicht so. Also darf man auch nicht verraten wahrscheinlich. Die Mutter hat einfach eine große Liebe zur Kunst und der Mann arbeitet in so einer Autofabrik und der Sohn möchte auch Künstler werden und ihre letzten Worte sind, mach was aus deinem Leben, was Künstlerisches, und sie will unbedingt, dass Männer auch künstlerisch und kreativ tätig sein können. Aber der Vater schickt ihn dann trotzdem in diese Autofabrik. Ich hatte tatsächlich manchmal ein bisschen Probleme, den Zeitsprüngen zu folgen.
Ja, ist ein bisschen schwierig. Man muss
also
mal zurückblättern.
Also schon zurückblättern und das hat das Lesevergnügen jetzt nicht so wahnsinnig gesteigert. Ich fand den zweiten Teil sehr ergreifend, sehr berührend. Eine ganz andere Art von Buch als das, was in den ersten 100 Seiten passiert ist. Also es ist ein Buch der falschen Fährten für mich. So ähnlich wie beim Haus über dem Fjord. Man wird wie du vom Klappentext auf so eine falsche Fährte geführt und dann zack erwischt es einen von einer ganz anderen Seite.
Ja, absolut. Und das, was Michael widerfährt übrigens, hängt auch mit dem Haus über dem Fjord zusammen. Also mit dem Buch. Es ist wirklich irre, finde ich, diese Zusammenhänge.
Und wirklich Zufall. Also wir haben wirklich ganz zufällig diese Bücher zusammengestellt und alle haben irgendwie etwas, also wirklich mehr als nur so ein bisschen miteinander zu tun.
Lichte Tage von Sarah Winman ist erschienen bei Klett Cotta, hat 240 Seiten, 22 Euro und ist übersetzt von Elina Baumbach.
Zwei der vier Bücher bisher sind ursprünglich in einer anderen Sprache erschienen, nämlich Norwegisch und Englisch. Also ich meine, Englisch hätten wir wahrscheinlich noch hingekriegt, aber Norwegisch, da würde ich sagen, selbst Jan würde da ans Straucheln kommen, um es in der Originalsprache
man
zu lesen.
Man weiß es nicht, vielleicht hat Jan in seinem letzten Urlaub einen Norwegisch-Crashkurs gemacht für seinen exotischen Leseauftrag, weiß man nie.
In der Regel brauchen wir aber Übersetzerinnen und Übersetzer ganz dringend und die leisten ganz viel und werden doch oft übersehen. Außer zum Beispiel der Mare Verlag, das wissen wir gehört, ist einer der wenigen Verlage, die Übersetzernamen und Übersetzerinnennamen auf den Titel auch drucken.
Immer auf dem Cover, genau.
Immer auf dem Cover vorne drauf. Und deshalb wollen wir heute mit einer Übersetzerin sprechen. Sie übersetzt aus dem Englischen. So können wir auch gleich über konkrete Beispiele reden. Das wäre bei Norwegisch oder Chinesisch oder Arabisch etwas schwieriger.
Für uns zumindest.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Lisa Kögeböhn. Hallo, willkommen Lisa bei Eat, Read, Sleep.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gern, hallo.
Lisa hat die Crazy Rich Reihe von Kevin Kwan übersetzt zum Beispiel, also Crazy Rich Asians war, glaube ich, der erste Band. Eine Robbie Williams Biografie, den Jugendbuch-Bestseller More Happy Than Not von Adam Silvera und eben auch dieses Backbuch hier, Glück ist backbar von Marion Keyes. Und Lisa hat jetzt auch Scones vor sich, damit wir wenigstens virtuell gemeinsam essen können. Stimmt's, Lisa?
Oh ja, die habe ich gerade gebacken und mir Brombeermarmelade draufgeschmiert. Ich freue mich schon drauf.
Ja, ich habe nämlich auch frisch gebacken heute. Daniel, kannst gerne
nehmen. Ich nehme gerade noch mal, ich habe einfach noch mal genommen, ohne dass du mir das erlaubt hast. Brombeermarmelade wäre auch schön gewesen, Katharina.
Ja, Entschuldigung,
also, wir haben jetzt so eine schnöde Erdbeermarmelade.
Ich hätte Erdbeermarmelade genommen, wenn ich welche gehabt hätte, ehrlich gesagt.
Ja, Brombeermarmelade kommt bei uns zu Hause immer nicht so gut an, weil da diese Kerne drin sind und gibt es immer Gemecker. Deswegen wusste ich nicht genau, wie belastbar du in Sachen Brombeerkerne bist. Deswegen habe ich mal sicherheitshalber Erdbeer genommen.
Lisa, wenn du Romane übersetzt, dann ist das ja ein wahnsinnig kreativer Prozess. Gilt das für Backbücher genauso? Kann das nicht, also ich sag jetzt mal was ganz Ketzerisches, kann man sich doch einfach nicht durch so einen Google-Übersetzer jagen?
Das könnte man sicher machen. Ob das noch jemand lesen will, ist die nächste Frage. Bei dem Marion Keys Backbuch ist es ja auch tatsächlich so, dass es nicht nur ein schnödes Backbuch ist, sondern sie verarbeitet da drin so ein bisschen ihre Depression und wie sie sich mit dem Backen versucht hat, da rauszuretten. Und es liest sich, also man kann es auch einfach als Buch lesen, das ist das Schöne daran.
Es passt so gut, weil du ja so eine riesengroße Hobbybäckerin bist. Also Lisas Instagram-Account ist sozusagen zweigeteilt. Es gibt Anekdoten aus dem Übersetzerleben und sehr professionelle Backtutorials. Und ihr werdet dort auch einen Film über diese Scones finden. Du machst halt beides irgendwie, das eine als Hobby und das andere als Beruf.
Das Interessante ist, dass ich damals, als ich das Buch übersetzt habe, das Backbuch, war glaube ich 2012 ist das erschienen, also schon ewig her, da habe ich noch gar nicht so viel und exzessiv gebacken. Es hat sich trotzdem irgendwie ergeben, dass ich das übersetzt habe und jetzt im Nachhinein passt es natürlich super zusammen.
Und geht auch mal was schief? Also hast du mal was angebrannt?
Ja, ich bin ein sehr tollpatschiger Mensch. Es geht mir häufig etwas schief, aber hinterher sieht es meistens ganz gut aus.
Du glaubst nicht, wie gut die Sachen von Lisa aussehen. Wie gekauft? Du arbeitest ja auch, glaube ich, mit Linealen, um Sachen zuzuschneiden.
Ja, beim Backen werde ich sehr genau und hole dann mal das Geodreieck raus, obwohl ich eine absolute Mathe-Niete bin.
Vielleicht. Willkommen in unserem Leben, genau.
Willkommen in unserem ja, wir sind ja Wortmenschen, ne? Das ist ja so.
Wir müssen gar nicht Mathe können, das ist auch überschätzt.
Mathe-Zahlen. Mathe kann sterben.
Das habe ich meiner Mathe-Lehrerin früher auch immer gesagt.
Ja. Präzision bedarf es aber auch schon beim Übersetzen. Hast du ein Beispiel, wo du mal auch mit einem Lineal sozusagen und einem Geodreieck an einem Satz, an einem Wort, an einer Wendung gesessen hast, die so typisch angelsächsisch, englisch kontextualisiert ist, dass du gesagt hast, wie kriege ich das rüber übersetzt ins Deutsche?
Ja, klar, ständig. Das ist ja das Spannende am Übersetzen, dass man manchmal eine Seite in 7 Minuten runter übersetzen kann und manchmal irgendwie tagelang an einem einzigen Wort schraubt und einfallen tut es einem dann unter der Dusche. In dem nächsten Buch, was von mir erscheint, Cleopatra und Frankenstein, da geht es um eine junge Britin, die sich in einen älteren Amerikaner verliebt. Und da spielt die Autorin ständig mit den Unterschieden zwischen dem Englischen und dem Amerikanischen und der Aussprache, was man im Deutschen natürlich überhaupt nicht nachbauen kann. Also da musste ich schon ziemlich kreativ werden, um da etwas annähernd Glaubwürdiges mir auszudenken.
Und wie machst du das dann, diese Unterschiede? Ich habe mal bei Shaggy Bane zum Beispiel, da haben die versucht, diese unterschiedlichen Sprachlevels der Arbeiterklasse und des hochgestrochenen Oxford-Englisch sozusagen so zu lösen, dass man den in Tüttelchen einfachen Leuten so ein Bergarbeiter-Ruhrgebiets-Slang irgendwie andichtet.
Das funktioniert natürlich gar nicht, ne? Also man kann nicht einfach der einen Figur auf einmal einen deutschen Dialekt andichten, da haut's den Leser total raus. Deshalb versucht man da eher, oder versuche ich eher, mit einfachen, ganz kleinen Mitteln irgendwie Unterschiede deutlich zu machen. Also ich habe dann zum Beispiel die Britin sich etwas gewählter ausdrücken lassen. Also bei ihr ist es immer einmal, der Amerikaner sagt mal, also habe und hab, ne, dass man so ein bisschen die Verkürzung reinbringt, um das amerikanisch zu markieren. Das sind aber ganz einfache und kleine Marker, die man da setzt.
Und meinst du, das funktioniert dann in Gänze oder geht dann tatsächlich was verloren?
Das geht in Gänze hoffentlich ganz gut und es geht bestimmt einiges verloren, aber es kommt auch in einer guten Übersetzung immer was dazu.
Ah.
Und das schafft dann hoffentlich den Ausgleich.
Was kommt denn dazu?
Naja, alles Kreative, was ich mir ausdenke.
Und genau das?
Nein, manchmal ist es ja tatsächlich so, dass sich im Deutschen etwas anbietet, was strukturell im Englischen gar nicht möglich ist, wo aber auf einmal ich im Deutschen denke, ach krass, wenn die Autorin das so hätte ausdrücken können, wenn sie diese Mittel in ihrer Sprache gehabt hätte, dann hätte die das garantiert gemacht. Also bei Cleopatra und Frankenstein ist es zum Beispiel so, dass die Autorin unheimlich viele Wortspiele benutzt. Ne? Also ich habe mir für dieses Buch, glaube ich, rund 100 Wortspiele ausgedacht. Und da ist es natürlich oft so, dass die nicht eins zu eins übertragbar sind. Also eigentlich nie. Das heißt, wenn sich im Deutschen an einer anderen Stelle etwas anbietet, kann ich diese Möglichkeit ergreifen, weil mir an der anderen Stelle was verloren gegangen ist. Ne? Also so können wir manchmal einen Ausgleich schaffen.
Das ist ja wirklich eine ungeheure Verantwortung. Lässt sich der Verlag, lässt sich die Autorin von Cleopatra und Frankenstein, lässt die dich einfach so machen?
Ja, die haben ja keine andere Wahl. Die müssen mir vertrauen, dass ich da was Gutes draus mache. Ich habe mit der Autorin auch Kontakt gehabt. Die war super lieb und war sehr begeistert, dass ich mich da so tief reinhänge in den Text. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie das dann im Deutschen ankommen wird.
Wir bemühen uns ja immer, die Übersetzer und Übersetzerinnen mitzunennen. Manchmal rutscht es uns trotzdem durch, weil wir halt oft denken, so ja, wir können natürlich nicht beurteilen, ob die Übersetzung gut ist oder nicht. Ich habe aber auch schon öfter Übersetzer gefragt und die meinten, wenn das ein gutes Buch ist, das sich gut liest, kann man davon ausgehen, dass die Übersetzung sehr gut ist.
Absolut, genau. Das ist ja das Ding, dass man häufig stolpert, ohne genau sagen zu können, woran es liegt. Und wenn man nicht stolpert, dann wird die Übersetzung gut sein.
Wie lange dauert denn das, so ein Buch zu übersetzen? Das genauso lange wie zu schreiben.
Ja, genau. Also es ist ja quasi ein Neuschreiben. Ne? Also jedes übersetzte Buch wurde zweimal geschrieben. Einmal in der Fremdsprache und einmal auf Deutsch. Übersetzen ist Schreiben mit Sicherheitsnetz. Ich liebe das daran, dass ich mir nicht selber was ausdenken muss, aber trotzdem diesen kreativen Schaffensprozess habe.
Übersetzerinnen und Übersetzer sind ja oft die im Dunkeln, die man, wenn man nicht bei Mare übersetzt und auf dem Titel landet, nicht so sehr in Erscheinung tritt. Ist es denn wenigstens gut bezahlt? Hast du goldene Wasserhähne in deiner Altstadtvilla von Leipzig?
Schön wär's. Das Schlimme ist ja, dass wir schlecht bezahlt werden und wenig Anerkennung bekommen. Naja.
Deswegen bist du heute bei Eat, Read, Sleep zu Gast. Da wird sich alles ändern jetzt.
Ja, sehr gut. Im Grunde ist dieser Kampf um Anerkennung ja ein Kampf gleichzeitig auch um mehr Geld. Ne? Also erst wenn ich mir einen Namen gemacht habe, kann ich auch bessere Konditionen aushandeln. Und einen Namen kann ich mir natürlich nur machen, wenn mein Name auch genannt wird. Das ist also ein klassisches Dilemma.
Bei Instagram postest du ja manchmal relativ schlichte Sätze, die dann aber trotzdem übersetzt klingen, wenn man sie mehr oder weniger wörtlich übersetzt. Ist das oft ein Problem?
Das ist sehr oft ein Problem, vor allem wenn man unter Zeitdruck übersetzt. Vieles kann man eins zu eins hinschreiben. Also vieles klingt auch okay, wenn man es eins zu eins hinschreibt, aber wenn man dann den Text nochmal überarbeitet, also ich gehe ja nicht nur einmal durch den Text, sondern ich mache mehrere Durchgänge und spätestens beim zweiten oder dritten Durchgang fällt mir häufig auf, da scheint das Original noch durch. Also ich kann noch dahinter lesen, was auf Englisch da gestanden hat. Und das sind genau die Dinge, die eine gute Übersetzung ausmachen. Also wenn ich vom Deutschen her denke, wenn ich den Satz so umstelle oder Dinge streiche, dass es hinterher deutsch klingt und nicht übersetzt.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Ja, mein letztes Beispiel war, es fühlte sich an. Es fühlte sich an ist so eine sehr inflationär verwendeter Ausdruck im Englischen. Und natürlich können wir das auch im Deutschen sagen. Es fühlte sich an, es fühlte sich seltsam an, die Grenze zu überqueren. Aber wir können auch einfach sagen, es war seltsam, die Grenze zu überqueren. Denn wir sind in dem Moment in der Perspektive des Erzählers. Es ist klar, dass er das ist und dass, wenn er sagt, es ist seltsam, dass es sich für ihn so anfühlt. Also das Anfühlen, das brauchen wir gar nicht an der Stelle.
Buchtitel müssen ja krachen. Das kann ja eine Kaufentscheidung sein. Wir haben vorhin beim Haus über dem Fjord ein bisschen gemeckert über die Übersetzung dieses Titels, weil wir fanden, dass das norwegische Original Out of the Blue, also aus heiterem Himmel, irgendwie stärker ist. Saved by Cake, Glück ist backbar. Bist du auch verantwortlich für diesen Titel zum Beispiel?
Nein, nein, bin ich nicht. Und ganz oft wird sich über die Übersetzung, die vermeintliche Übersetzung des Titels echauffiert. Und ich denke immer, nein, ich war es nicht. Der Titel ist Marketingentscheidung. Da haben wir in 99,9% der Fälle überhaupt gar kein Mitspracherecht. Und dann passiert es sehr oft, ja, dass der deutsche Titel mit dem Englischen gar nichts mehr zu tun hat. Wie gesagt, das soll sich verkaufen, ne? Du meintest es schon, das muss knallen.
Mhm. Und bist du unzufrieden mit Glück ist backbar?
Das dauert ja schon erschreckend lange.
Die Frage ist, ob mir ein besserer Titel eingefallen wäre.
Ja, oder man lässt ja, also das merke ich, dass man in der letzten Zeit öfter auch tatsächlich die englischen Titel mal stehen lässt, wenn sie relativ easy sind. Also ich meine, Saved by Cake würde ich fast jedem
hätte man
zutrauen,
dass
man das
ja,
übersetzen kann.
Obwohl, als man mal bei Douglas gefragt hat, was heißt Come in and find out, da haben die Leute ja auch gesagt, kommen Sie rein und finden Sie wieder raus. Also kurzum, also, ich weiß nicht genau, ob man wirklich so viel voraussetzen kann bei englischen Titeln.
Aber immerhin ist man inzwischen dazu übergegangen, Namen nicht mehr zu übersetzen. Das war ja früher.
Oh ja, das gemacht, oh ja.
Oder?
Wo die dann alle Mark und Julia hießen.
Ja, auf Deutsch. Oder Harry. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja Harry Potter. Da hat der Verlag angeblich wirklich überlegt, den Harald Töpfer zu nennen. Im deutschen
Töpfer, ja.
Wirklich. Ja, vielen Dank, Lisa. Dann sind wir gespannt auf das nächste von dir übersetzte Buch. Mal sehen, vielleicht landet es auch bei uns hier im Podcast.
Wann kommt das, Cleopatra in Frankenstein?
Das kommt im August, 25.08. bei Eichborn. Lohnt sich. Besprecht das mal.
Okay, jawohl. Wir gucken uns auf jeden Fall an. Okay, vielen Tschüss. Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Ich hätte gedacht tatsächlich, dass die Übersetzerinnen und Übersetzer auch für die Titel mitverantwortlich sind. Aber es ist schon logisch, dass es die Verlage aus Marketinggründen an sich reißen und die Hoheit haben wollen.
Ja, fand ich auf jeden Fall auch echt interessant. Also, und auch bitter, ne? Gerade bei Mare, wenn der Übersetzer direkt unter dem Titel steht, dann sind die Parallelen... Ja, doch, groß, aber falsch. Interessante Information. Darauf esse ich nochmal ein Stück Scone.
Ja, ich habe jetzt schon drei gegessen, aber ich kann so viel essen. Wie die sind wirklich sehr lecker geworden.
Gehen ja, wie gesagt, also das Video von Lisa verlinken wir bei uns in den Shownotes. Falls ihr das nachbacken möchtet, die Videos sind richtig ästhetisch schön. Ich wünschte, ich würde jemals so ein Video hinkriegen.
Die All-Time-Favorites.
Als es um den All-Time-Favorite ging, habe ich gedacht, es gibt Obst als literarische Vorspeise heute, denn es ist eine leckere Sommerfrucht abgebildet auf dem Titel unseres All-Time-Favorite.
Wassermelone, das erste Buch von Marion Keyes, übrigens hier der Titel 1:1 ins Deutsche übersetzt, Watermelon im Englischen. Mhm. Wir haben ja jetzt sehr viel über das Backbuch geredet, jetzt müssen wir auch mal über Marion Keyes Romane reden, also... Du kanntest die ja gar nicht, die
Autorin,
oder? Gar nicht,
überhaupt nicht, nie gehört.
Ich fürchte, du bist und warst vor allen Dingen nicht die Zielgruppe. Marion Keyes hat in den 90er Jahren sogenannte Chick-Lit geschrieben. Sagt dir dieser Begriff was?
Chick-Lit? Das ist so Frauenliteratur, ja.
Genau, so hat man damals diese da neu aufkommende Frauenliteratur genannt. Heutzutage bitte niemals den Begriff benutzen, gleich Ärger für. Ist total verpönt, weil die Bezeichnung Chick für eine junge Frau natürlich
unangemessen mittlerweile
ist mittlerweile und auch so ein bisschen abfällig über die Bücher ein Urteil gefällt.
Also ist das so ein bisschen so wie, ist das so die Schublade Ildiko von Kürti?
Genau. Ja. Ildiko von Kürti war die erste, die auf dem deutschen Markt da mitgespielt hat. Schokolade zum Frühstück ist zum Beispiel auch eins der ersten Chick-Lit-Bücher von Helen Fielding. Und Marion Keyes eben auch. Das war damals ganz neu, wirklich Bücher explizit für junge Frauen. Heute würde man wahrscheinlich sagen New Adult. Haben wir ja auch schon gehabt hier bei uns im Podcast. Aber ja,
Also
aber
ich würde schon sagen, also das hat hier schon deutlich höheres Niveau als die New Adult-Geschichten, die wir bislang hier gelesen haben.
Ich freue mich, dass du das sagst.
Ja.
Ich wollte nur sagen, es war in den 90ern wirklich was Neues, dass in Romanen, und das ist ja bei New Adult eben auch oft so, der Alltag von jungen Frauen das Thema war und dass das auf witzige Weise so ein bisschen beleuchtet wurde. Nicht so, wie es bei New Adult oft der Fall ist, so sehr romantisiert und ein kleines bisschen kitschig vielleicht. Sondern das war eigentlich wirklich eher witzig und auch eben nicht nur witzig. Also da wurden schon auch Themen mitvermittelt. Und Wassermelone, das erste Buch von Marion Keyes, ich musste mir auch das wieder neu im Antiquariat besorgen. Ich hatte die zwar mal alle, aber ich habe sie dann irgendwann in irgendeiner Aufräumaktion alle weggegeben. Es geht hier um Claire Walsh, die am Tag der Geburt ihrer Tochter von ihrem Mann verlassen wird und völlig verzweifelt dann in ihr Elternhaus nach Dublin zurückkehrt. Und in diesem Elternhaus, also bei der Walsh Family, da geht es sehr, liebenswert chaotisch zu. Sie hat noch zwei Schwestern und die Eltern und die sind alle so ein kleines bisschen verrückt und over the top. Und das ist der erste Band einer Reihe über die Familie. Da spielt dann immer mal eine andere Schwester eine Rolle. Ich glaube auch an einem die Mutter. Du hast es gelesen, wie fandest du es?
Ich habe das richtig gern gelesen. Jetzt, was macht das aus mir? Ein Chick, keine Ahnung. Der Ton ist total fluffig eben. Da wird eine Frau und das Szenario ist ja der Hammer eigentlich, die gerade ein Kind geboren hat. Die liegt im Krankenhaus. Der Mann kommt rein und sagt, ich verlasse dich. Ist doch der Hammer. Das ist ja eigentlich ein Stoff für ein Drama. Und sie macht daraus einen eher leichten Roman, ohne diesen ernsten Kern wegzulächeln. Sondern es ist schon immer klar, das geht hier ums Ganze. Das geht hier an die Essenz. Und, aber es ist aber mit einem so verbindlichen, freundlichen, unterhaltsamen Ton geschrieben, so dass man's, dass es auch so konsumerabel bleibt und aber trotzdem den ernsten Kern behält. Sie kehrt ja dann zurück, wie, sie schreibt das so schön am Ende des ersten Kapitels, wie beim Vom Wind verweht, vom Winde verweht, zurück nach Tara, geht sie zurück nach Irland, also von London, sie verlässt London und geht zurück nach Dublin und lebt dann bei ihrer Familie und erlebt da diesen turbulenten Alltag und dann erlebt sie auch ein Wechselbad von Gefühlen. Erst verzweifelt, dann kämpferisch. Ich habe das wirklich sehr gern gelesen, was auch immer das als Zielgruppe mit mir macht.
Nein, das macht dich total sympathisch, Daniel. Ich freue mich, dass dir das gefallen hat. Ich habe diese Bücher früher auch sehr gern gelesen. Und es ist eben dieser trockene Humor. Ja. Ich habe gerade noch mal gesucht, weil du das gerade gesagt hast mit dem Tara. Sie sagt, wie Scarlett O'Hara am Ende von Vom Winde verweht, ich kehre zurück, zurück nach Dublin. Sicher, Dublin klang nicht ganz so wie Tara, aber was für einen Sinn hätte es gehabt, wenn ich nach Tara zurückgekehrt wäre? Also das ist irgendwie immer, da kommt so der Humor so aus der Ecke geschossen. Mhm. Genau, und Verena hat uns auch geschrieben, sie findet diese Bücher spannend und witzig, trotz der teilweise überzogenen Charaktere. Der Schreibstil ist schön, einfach zu lesen, flüssig, nicht kompliziert. Allerdings sagt sie, sie hat kürzlich nochmal reingelesen und sie war sich nicht ganz sicher, ob diese Bücher so gut gealtert sind. Also kommt auch ein bisschen drauf an, in welches Buch man reinliest. Also das erste, ich habe gemerkt, als ich das jetzt nochmal gelesen habe, da ist noch Luft nach oben bei Marion Keyes gewesen. Die war wirklich auch, glaube ich, ganz jung, als sie das geschrieben hat. Die werden dann wirklich immer besser.
Steffi hat geschrieben, auf den ersten Blick sind diese Bücher typische Chick-Lit. Bücher spielen in beliebten Settings wie Magazinredaktionen mit Themen, die sich vor allem an Frauen richten, eher unterhaltsam und lustig sind als hochliterarisch und damit auch chronisch unterschätzt, schreibt Steffi. Gerade Marion Keyes greift schon sehr lange Themen auf, die häufig nicht in der Mainstream-Unterhaltungsliteratur angesiedelt waren, also Essstörungen, Traumata, Depressionen, Alzheimer und so. Und sie spricht auch offen über ihre eigenen Erfahrungen mit Alkoholismus und Depression. Nicht jedes Buch, schreibt auch sie, ist gleich gut, aber Marion Keyes, die bleibt eine meiner Lieblingsautorinnen of all times, also ein echter All-Time-Favorite.
Wollte gerade sagen, und damit qualifiziert für unsere All-Time-Favorites.
Ding, 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 ding.
Ja, das ist doch schön, wie das alles so ineinander greift. Ich bin sehr froh. Dann können wir nämlich jetzt mit dem gleichen Flow direkt, würde ich sagen, ins Quiz starten. Du weißt ja, dass du bei mir keine Angst hast.
Nee, ich habe keine Angst. Ich bin wirklich tiefenentspannt.
Ja, das ist gut. Ich nehme nochmal einen Schluck Kaffee.
Ja, ich nehme nochmal das letzte Stück von dem Scone.
Das Quiz.
Ich habe eine Literatur-Nobelpreisfrage.
Oh nee. Aber ganz,
ich dachte, wenn mal Jan nicht da ist, kann man sich mal trauen.
Ich dachte, ich bin hier safe vor solchen Fragen. Na gut.
Wer war die erste Frau, die den Literatur-Nobelpreis erhielt? War es Selma Lagerlöf, war es Virginia Woolf oder Wisława Szymborska?
Was leierst denn das jetzt hier so runter?
Nein, das war, ich habe nicht runtergeleiert.
So Emphase. Als ob das ist ja so leicht, da kannst du gleich. Ja gut, ich weiß es.
Ja, das dachte ich mir, dass du es weißt. Das
genau. Selma Lagerlöf.
Siehst du.
Jan wäre stolz auf mich.
Jan wäre stolz auf dich.
Dann kann ich Nils Holgersson, genau. Eigentlich als Schulbuch geschrieben, wenn ich hier nochmal ein bisschen rumschlaumeiern darf. Als Schulbuch geschrieben und dann ein Weltbestseller geworden. Apropos Weltbestseller, ich habe eine neue Kategorie, hat mir meine Freundin Steffi geschenkt sozusagen die Kategorie. Vielen Dank an dieser Stelle. Und sie heißt Abgelehnte Weltbestseller.
Ah.
Klingt gut, ne?
Klingt super.
Und es geht darum, dass viele Weltbestseller natürlich nicht sofort als solche erkannt wurden. Harry Potter zum Beispiel wurde auch erst mehrfach abgelehnt. Lolita, Herr der Fliegen, der große Gatsby.
Harald Töpfer.
Ja. Der okay. Und auch Moby Dick. Das wurde sogar mehrfach abgelehnt. Ein Lektor hatte immerhin eine Idee, um den Roman eventuell doch noch zu retten. Welche? Also was hat er gesagt, ne? Zu Herman Melville, zum Autor. Als Verbesserungsvorschlag, genau. A. Seefahrt interessiere nicht, könnte das Buch nicht an Land spielen. B. Ein weißer Wal sei zu unrealistisch, könnte er nicht einfach schwarz sein. Oder C, müsse es unbedingt ein Wal sein, könnte der Kapitän nicht lieber jungen Mädchen verfallen?
Oh, das kann alles drei sein, weil es so absurd ist.
Also, weil ich einfach so eine irrgute Multiple-Choice-Schreiberin bin.
Das mit diesen Mädchen, das ist denn ja total auf der metaphorischen Ebene. Also dieses etwas Verfallen, einer Obsession nachgehen. Kann man diesen ganzen Kram mit dem Wal und mit dem Meer nicht einfach vergessen und er verliebt sich in junge Dinger, sozusagen. Ne? Ja, nee, ich glaube, wir bleiben mal bei dem Wahlthema. Und dann würde ich weiß und schwarz nicht. Ich finde es absurd genug. Ich kann mir vorstellen, dass irgend so ein Verlagstyp tatsächlich an seinem Schreibtisch sitzt und sagt, ja, gutes Thema, aber kann man das nicht auch an Land spielen lassen? Ich würde sogar sagen, ah.
Okay, tatsächlich ist es C. Oh, und zwar wirklich? Hat er, ich habe das ein bisschen vereinfacht, er hat tatsächlich wörtlich gesagt, so ist es überliefert. Zuerst müssen wir uns die Frage stellen, muss es ein Wal sein? Könnte der Kapitän zum Beispiel nicht mit einer Verderbtheit gegenüber jungen, vielleicht üppigen Mädchen kämpfen?
Oha, also das käme ja heute auf den Index, alleine dieser, der würde, wäre nicht lange beschäftigt so bei einem Verlag.
Vielleicht üppigen, finde ich besonders also hübsch. Ein anderer Lektor hat übrigens zu Moby Dick gesagt, zu lang, zu altbacken und im Großen und Ganzen unverkäuflich. Das ist eine schöne Kategorie, oder?
Ich bin gespannt auf die nächsten Quizfragen, ja, die aus dieser Kategorie kommen.
Schon.
Hast du schon?
Petto.
Achso, genau. Wir wissen ja, dass immer wieder Schriftstellerinnen und Schriftsteller nicht nur in ihrer Schreibstube bleiben, sondern auch manchmal zu einem Gewehr greifen und in bewaffnete Konflikte eingreifen. Zum Beispiel Hemingway.
Ach so,
ja, im Spanischen Bürgerkrieg.
Bewaffnete Konflikte eingreifen. Ja.
Zum Beispiel. Ja. Aber es geht nicht um Hemingway. Das war sozusagen nur das.
Die Rampe.
Das Aufwärmen. In welchem Krieg engagierte sich der englische Dichter Lord Byron? Hat er sich im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg engagiert? Im griechischen Freiheitskampf oder im ersten Burenkrieg?
Lord Byron, ich glaube im griechischen Freiheitskampf.
Warum?
Weil ich meine, das zu erinnern, dass ich das schon mal gelesen habe. Also ich könnte jetzt nicht die Lebensdaten von Lord Byron hier so auswendig aufsagen, aber es könnte tatsächlich mit den Daten schon hinpassen für den amerikanischen Sezessionskrieg, aber da sehe ich Lord Byron nicht. Und im Burenkrieg, das war doch Conan Doyle, der im Burenkrieg sich irgendwie engagiert hat.
Stimmt jedenfalls. Griechischer Freiheitskampf ist richtig. Byron trieb sich ja schon vorher längere Zeit auch in der Mittelmeerregion um, weil es ging ja auch um seine Homosexualität und dort war man dem etwas aufgeschossener als im puritanischen, zugeknöpften, homophoben England. Und er ging dann auch nach Griechenland und übernahm 1823 als Griechenland-Freund das Kommando über die freien griechischen Streitkräfte. Er erlag dann aber den Folgen einer Unterkühlung. Aber er hat sich in dem Gedächtnis der Griechen in ihrem Kampf gegen die osmanische Besetzung heute noch ein ehrenwertes Andenken sozusagen erkämpft aus dieser Zeit. Also das stimmt.
Yay.
Zweite Frage richtig.
Yay. Schön. Meine zweite Kategorie ist erster Satz.
Entschuldigung.
Ich muss ein bisschen
freust du dich schon? Du freust dich schon.
Also ich muss mich konzentrieren. Erster Satz. Die meisten Menschen mögen Kälte nicht. Gennady Schadrin liebte sie. Mhm. Kommt dir das bekannt vor?
Noch nicht.
Mhm. Ist es A aus Eisfieber von Ken Follett, B Celsius von Mark Ellsberg? Oder aus C, der neunte Arm des Oktopus von Dirk Rossmann.
Oh!
Sie hat das Rossmann-Wort gesagt.
Sie hat das Rossmann-Wort gesagt. Der schreibt ja an einem dritten Buch. Ne?
Oh, ist es wahr?
Ja. Sag noch mal den.
Die meisten Menschen mögen Kälte nicht. Gennady Schadrin liebte sie.
Gennady Schadrin?
Oder Gennady. Vielleicht heißt er auch Gennady.
Ja, dann, wenn
weiß
du,
das
also,
schon.
Ja, also dann, mit dieser Frage kann ich nichts anfangen, wenn du so.
Möchtest du es schriftlich? Ich kann sie doch mal schriftlich vorlegen, wie der Name geschrieben wird. Guck mal.
Also, die meisten Gennady Schadrin.
Kannst du dich denn noch daran erinnern, wie der neunte Arm des Oktopus beginnt?
Der neunte Arm des Oktopus, das ist ja der erste Band. Des Oktopus ist ja der erste Band.
Genau. Wie fängt der denn nochmal an?
In der Mongolei ging das doch los, ne? Ist Gennady Schadrin ein mongolischer Name?
Keine Ahnung, aber...
Ich sag mal, ist es der Oktopus?
Natürlich.
Natürlich ist es der Oktopus. Es ging doch los in der Mongolei.
Ja,
da,
mit
ne?
diesem Permafrost.
Ja, genau. Hammer.
Aber ich bin froh, dass sich dieser erste Satz nicht in dein Gedächtnis eingebrannt hat. Ja, apropos Bestseller und so weiter. Zwangslesen.
Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
Ich darf losen, weil ihr beide nächstes Mal dran seid, Jan und du.
Du darfst ziehen.
Ich darf ziehen.
Es ist mal wieder im Moment sehr übersichtlich, weil wir schon so viel abgelesen haben von den Bestsellerlisten.
Die Bestsellerliste, die Spiegel-Bestsellerliste und die der Independent-Buchverlage. Sag Stopp.
Stopp.
Julia Schoch, das Liebespaar des Jahrhunderts.
Ah.
Ein Buch, das ich schon lesen wollte, das bei mir schon auf dem Stapel liegt, aber jetzt lest ihr es schon mal und testet es vor.
Wir testen es vor, bei mir liegt es auch schon bereit, tatsächlich, das ist gut und was auch gut ist, es ist sehr dünn.
Es ist nicht so dick, das stimmt.
Ich hatte schon wieder Angst.
Macht mit bei der Bestseller-Challenge, lest mit Julia Schoch, das Liebespaar des Jahrhunderts und schreibt uns, wie euch der Bestseller gefallen hat, schreibt an eatreadsleep@ndr.de.
Genau, lest mit, schreibt mit, esst mit, backt mit. Ja. Und wir sagen es an dieser Stelle ja oft, abonniert den Newsletter. Heute sagen wir es nochmal und wir sagen es eindringlich.
Genau, deinem nächsten Newsletter werden wir die Stationen unserer Eat, Read, Sleep Show verraten. Wir werden es tatsächlich wahr machen und den Äquator Deutschlands überqueren und vier, also im weitesten Sinne, südliche Städte besuchen.
Ja, also südlich von Hamburg sind sie auf jeden Fall.
Und von Hannover.
Und von Hannover. Genau. Zum Teil sind die Stationen auch sehr weit südlich, kann ich schon mal verraten. Aber auch östlich und nördlich werden wir uns bewegen. Insgesamt haben wir 7 Termine für euch bis Ende Juni.
Und im nächsten Newsletter, da erfahrt ihr, wo genau die Shows stattfinden. Den Link fürs Abo findet ihr in den Shownotes.
Und da sind, wie schon mehrfach betont, auch alle Bücher dieser Folge aufgelistet und das Rezept. Ja, wir, würde ich sagen, essen noch ein bisschen weiter. Darf ich mal sehen, wie viele Scones
also
noch?
Sonst,
oh, sind noch reichlich.
Reichlich, also einige
vier Stück sind noch da.
Wenn ihr noch einen Podcast-Tipp braucht, hört einfach noch weiter zu, während wir hier weiter essen. Wir hängen euch einen Trailer unserer Kollegen ran. Es geht um Philosophie.
Genau. Wir sagen aber an dieser Stelle schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Du hast das wirklich mit der Konsistenz sehr gut hinbekommen.
Ja, ganz lecker. Leichte Goldbraun, das stand wunderbar. Auch so im Rezept.
Toll, es ist sehr gut gelungen.
Hallo, hier ist Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise Mbay.
Ich bin Sebastian Friedrich.
Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie.
Ein Becher Tee dazu.
Und wir im Gespräch. Nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit Philosophinnen.
Wir schauen in die Philosophiegeschichte.
Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen so sagen.
Zum Beispiel, was macht uns sicher?
Was schafft einen Sinn?
Kann Sprache gerecht sein?
Wie kann sich eine Gesellschaft verändern?
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Bis bald bei Tee mit Warum.
Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.